Der Predigtext steht in Epheser 2. Ich lese die Verse 19 bis 20. So seid ihr nun nicht mehr Fremde und Beisassen, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf den Grund der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus sein Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt heranwächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Liebe Gemeinde, diese Sprache des Apostels Paulus drückt aus, wonach sich die Menschheit sehnt. Es ist die Sehnsucht, nicht mehr länger sich selbst und anderen fremd zu sein, sondern nach Hause zu kommen. Zu Hause zu sein bei sich selbst, bei anderen und in Gott. Die Sehnsucht, nicht immer nur Gast sein zu müssen am Ort der Geborgenheit, sondern bleiben zu dürfen. Und niemand kann uns dieses Heimatsein mehr nehmen. Zu Hause sein mit Fug und Recht, ohne dass das Gewissen wieder aufsteht und uns bedroht. Ohne dass das Gesetz wieder aufsteht und uns hinweist auf das, was in unserem Leben nicht recht ist und uns fremd macht, uns selbst, anderen und Gott. Wie ein Aufschrei zieht sich diese Sehnsucht durch die Menschheit heute. Bei den einen geht es da um eine nationale Heimat. Ich habe Sie kürzlich in einer Predigt darauf hingewiesen, dass man unser Jahrhundert wohl einmal das Jahrhundert der Flüchtlinge nennen wird. Weil noch nie in der Menschheitsgeschichte so viele Menschen heimatlos waren. Bei den einen also geht es um eine nationale Heimat. Bei den anderen um eine personale Heimat. Eine Heimat der Person. Da wir hier eine ausgeprägte nationale Heimat haben und das Schweizer Bürgerrecht zu den Rechten in der Welt gehört, das kein Mensch einem absprechen kann und selbst von unserem Volk und Staat nicht mehr abgesprochen werden kann, und darum geht man wohl auch so sorgsam damit um beim Verteilen. Darum wollen wir uns mit der personalen Heimat beschäftigen. Ich will das in drei Schritten tun. Das Thema habe ich geliebte Fremdlinge genannt. Und ich will zuerst von der Selbstentfremdung des Menschen sprechen, von sich selbst und der Natur. Und dann will ich von der Fremdlingschaft Jesu Christi reden. Fremdlinge um unsere Heimat willen. Und dann will ich von der Fremdlingschaft unseres Lebens um Gottes Willen reden. In den vergangenen 200 Jahren ist eine Entwicklung vor sich gegangen, die in unserer Generation ihren Höhepunkt erreicht hat. Eine Entfremdung der Person von sich selbst ist offenbar geworden. Das ist in einem so großen Ausmaß geschehen und in einer derartigen Tiefe spürbar geworden für viele Menschen, dass sie so nicht mehr weiterleben können. Das hat Auswirkungen über das persönliche Bewusstsein hinaus in unsere Welt und Zeit, in Entscheidungen politischer und wirtschaftlicher und religiöser Natur, dass die weitere Existenz der Welt bedroht ist. Es ist Ausdruck jener uralten Fremdheit des Menschen, die jetzt offenbar geworden ist. Eine Selbstentfremdung. So werden wir krank am Geist, an Seele und Leib. Diese Entfremdung ist spürbar in der Arbeitswelt. Es gibt darüber bereits viele wichtige Artikel und Bücher. Diese Selbstentfremdung findet man manchmal in der eigenen Wohnung, die zum Schluss nur noch eine Möbelausstellung ist. Ja, sogar im eigenen Haus. Diese Selbstentfremdung spürt man auf einmal gegenüber den eigenen Kindern, gegenüber dem eigenen Lebenspartner, gegenüber sich selbst. Sie wissen um die Entfremdung gegenüber der Natur. Eine Entfremdung, die wir als Kultur, als Gesellschaft, als Industrienation hinaus vollzogen haben. Sie ist nicht mehr länger verborgen. Sie ist offenbar geworden. Sie prägt und gefährdet unser Leben. So ist die Suche nach der Heimat zu einer Massenbewegung unserer Zeit geworden. Der Ruf des französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau im 18. Jahrhundert, zurück zur Natur, vielleicht haben Sie das mal in der Schule gehört, heißt heute zurück zu sich selbst. In dieser Sehnsucht begegnet uns die Offenbarung Gottes, zuletzt in Jesus Christus. Er will uns heimholen, dass wir nach Hause kommen, dass wir nicht mehr länger Gäste sind, noch nicht einmal bei ihm Gäste sind, sondern seine Hausgenossen, Mitbürger Gottes in seinem Reich. Wie geschieht das? Die religiösen Bewegungen unserer Zeit überzeugen mich nicht. Sie scheinen mir diese Selbstentfremdung des Menschen in der Spaltung seiner Person nur noch weiter zu treiben. Es ist ein religiöser Geist, der, auch wenn er den Namen Jesu gebraucht, den Menschen durch die Verpflichtung zum Gesetz und auf Gesetzlichkeit nur noch tiefer sich selbst entfremdet. Überzeugender scheinen andere Bewegungen, vor allem psychologische. Sie versuchen Menschen aus tödlichen Gewissensbindungen und Naturentfremdungen, Gefühlsentfremdungen, zurückzuführen zu einer Vertrautheit mit sich selbst, zu einem Akzeptieren von sich selbst und von anderen. Dieser Weg ist in meinen Augen aber nicht ein Weg der Offenbarung Gottes in Jesus Christus, sondern ein Weg zurück zur Natur. Und dazu gehört ohne Zweifel auch ein Weg zurück zur Religion. Ein Weg zurück zur natürlichen Religiosität des Menschen. Darum wohl finden all die vielfältigen, vernachlässigten und abgespaltenen Bereiche so lebhaftes Interesse. Von der Musik, dem Rhythmus, der Bewegung und was auch alles. Der Mensch entdeckt seinen Körper. Der Mensch entdeckt seine Gefühle. Er wird aber von vielen sich selbst bis zur Unerträglichkeit entfremdeten Menschen als heil empfunden. Für manche Menschen ist es wie eine Erlösung zu erleben, dass sie einen Körper haben und nicht nur es zu wissen. Zu erleben, dass sie Gefühle haben und nicht nur es zu wissen. Man darf da nicht vergessen, es ist die Natur Gottes, die der Mensch sucht. Aber es ist eben doch die alte Schöpfung, die er sucht. Und mit ihr ihren Fluch. Und mit ihr ihre Verlorenheit. Denn sie trägt in sich den Geist dieser Welt. Dort aber, bei den in der Natur und natürlichen Religion Beheimateten, beginnt in der Geschichte Gottes seine Offenbarung. So schildert es uns die Abraham-Geschichte, die wir mit wenigen Sätzen am Eingang dieses Gottesdienstes gehört haben. Dieses Wort Gottes, das den Anfang der Offenbarung Gottes an Menschen charakterisiert und umschreibt, schildert den Aufbruch eines Menschen der natürlichen Heimat. Ein Aufbruch aus der natürlichen Heimat um sich und in sich. Der in der Natur seiner Zeit beheimatete Abraham wird in der Offenbarung Gottes, der ihn ruft, ein Fremdling, ein Heimatloser. Wir gehen heute, wir, die Menschheit, viele Menschen, suchen den umgekehrten Weg, als der Natur entfremdeten, wo die Kinder nicht einmal mehr wissen, wo die Eier und die Milch herkommt, suchen wir wieder den Weg zurück in die Heimat der Natur. Als Menschen, die ihre Gefühle nicht mehr kennen, suchen wir wieder den Weg zurück. Als Menschen, die keine Ahnung mehr vom Geist und von den Engeln haben, suchen wir wieder den Weg zurück zur Religiosität. Aber es ist ein Weg zurück in die alte Schöpfung. Abraham steht dieser Heimat, aus der er aufbricht und der gegenüber er ein Fremdling wird, nicht feindselig gegenüber. Er bekämpft sie nicht, er verflucht sie nicht, er beschimpft sie nicht. Ein Leben lang unterhält er auch über weite Entfernungen weg gute Beziehungen zu seiner natürlichen Heimat. Aber um den lebendigen Gott zu erfahren und um von jenem neuen Leben, jenem anderen, das die Welt verändern und erlösen sollte, zu erfahren, muss er ein Fremdling werden, aufbrechen. Um die Andersartigkeit Gottes zu erleben und ihr sein Leben zu weihen, muss er ein Fremdling werden, seiner Umwelt und sich selbst. Dieses Geheimnis der Offenbarung Gottes zieht sich durch das ganze Alte Testament in vielen Menschheitsschicksalen, von denen wir dort hören mit Namen, bis hin zu Jesus. Jesus hat seine natürliche Heimat im weiteren Sinne nie äußerlich verlassen. Und doch war er in seiner Person ein Fremdling in dieser Welt. Gottes geliebter Fremdling. Was die Natur anbetrifft, Jesus war in ihr zu Hause. Das zeigt sein wirksames Wort gegen Wind und Wellen, gegen Krankheit und Tod. Die Menschen sagen, die Natur war ihm untertan. Er hat sich nie auf die Natur berufen, der er untertan sein muss. Er war so in ihr zu Hause, dass sie ihm gehorchte. Aber er hat sie nicht beschimpft, Er hat sie nicht verflucht. Er war mit ihr vertraut. Nur, sie war nicht länger seine Heimat. Was seine eigene Personnatur anging, so lässt uns die Versuchungsgeschichte ahnen, dass er dort letztlich aufgebrochen ist und den Geist der Welt hinausgewiesen hat aus seinem Herzen. Jesus hat sich nicht durch den Geist der Welt in die Spaltung seiner Person und damit seiner Selbstentfremdung treiben lassen. Er hat vielmehr den Geist der Welt hinausgewiesen aus seiner Person, um der Ganzheit und Ungeteiltheit willen sein Leben Gott zu verschreiben. Das war ein Akt und nicht ein selbstverständlich naturhaftes Sein. Das war ein Bruch, das war eine Entscheidung und sie hat ihn dieser Welt fremd gemacht. Der Preis für dieses Hinausweisen des Geistes der Welt war es, ein Fremdling zu sein in dieser Welt. Dass Jesus diesen Geist aus seiner Person, seinem Herzen hinausgewiesen hat und gesagt hat, hinweg, Satan, war ein Ereignis, warum er nicht mehr halb Israel mobilisieren musste, um Israel zu einem religiösen Volk zu machen und den Geist zu den Syrern zu treiben oder zu den Griechen oder zu den Ägyptern oder sonst wohin. Darum hat Jesus nie gesamtpolitisch polemisiert. Der Sieg Gottes für diese Welt fiel in seinem Herzen und nirgends anders. Und er fiel an der Stelle, nicht wo er sich mit der Natur versöhnte oder wo er die Natur besiegte und sich jetzt groß vorkam, sondern wo er den Geist der Welt, der die alte Schöpfung tyrannisiert und verführt, hinauswies aus seinem Herzen, um seinem Vater in der Ganzheit der Person zu dienen. Und seine Berufung als Sohn dieses Vaters zu erfüllen. Der Preis? Ein Fremdling sein. Geliebter Fremdling Gottes sein. Und in dieser Fremdlingschaft hat Jesus uns den Weg zur Heimat in Gott gebahnt, nicht gewiesen. Jesus ist kein Wegweiser. Das ist eine Degradierung seiner Person. Jesus hat uns den Weg gebahnt mit seiner Person, geöffnet und hält ihn offen. Denn dieser Weg ist nicht gebahnt und liegt wie ein Weg vor uns, wir müssten ihn nur gehen, er muss offen gehalten werden, weil das Gestrüpp der Natur ständiges überwuchert und es schließt wie ein Urwald. Die Nachricht Gottes hat er in unser Herz geschrieben. Die Nachricht, nach Hause zu kommen und teilzunehmen an der Hausgemeinschaft Gottes. Nicht mehr länger als vorübergehender Gast, sondern als Hausgenosse mit Fug und Recht. Ich weiß, es klingt sprachlich komisch, aber es steht am Anfang des Johannesevangeliums, er gab uns das Anrecht, Gottes Kinder zu heißen. Er gab uns diese, ich habe es einmal früher so ausgedrückt, diese innere Erlaubnis. Dieses innerste Ja, wie ich bin. Ich darf ein Hausgenosse Gottes sein. An anderen Stelle des Johannesevangeliums sagt Jesus, nicht Knechte nenne ich euch. Der Knecht bleibt nicht im Hause, der dient. Der Gast wird bedient. Aber der Sohn bleibt, ob er dient oder bedient wird. Der Sohn bleibt, er arbeitet in einer ganz anderen Gesinnung. Er ist zu Hause. Um dieses Zuhause muss er nicht kämpfen, dieses Recht muss er nicht verteidigen, denn er hat es ja auch nicht erworben. Es ist durch die geheimnisvolle Liebe Gottes in sein Herz gelegt und gepflanzt worden, als ein Erbe, das ihm bleibt. Worin nun genau besteht die Fremdlingschaft Jesu? Und wie können wir ihr teilhaftig werden? Ich möchte mich jetzt noch einige Minuten dieser praktischen Frage widmen. Ich habe den ersten Teil meiner Predigt oder den größten Teil meiner Predigt bis hierher so aufgebaut, in dem Wunsch, dass Sie spüren mögen, die Fremdlingschaft Jesu Christi hat nichts zu tun mit dieser weltfremden, komischen Christenart. Die Fremdlingschaft Jesu Christi hat nichts zu tun mit dieser der Natur und allem natürlichen fremden Art religiöser Menschen, die zum Schluss nicht einmal wissen, dass sie einen Körper haben und Gefühle. Dafür spüren die anderen ihre Gefühle umso deutlicher. Ich habe das geschildert in der Hoffnung und im Glauben, sie mögen jetzt offen sein für diese andere Art der Fremdlingschaft und nicht glauben, dass wenn sie ihre Natur endlich entdeckt haben, dann wären sie zu Hause. Sie sind dann zu Hause in dieser Welt, aber auch nirgends sonst. Und wenn sie diese Welt verlassen oder verlassen müssen, ob im Tod oder anders, haben sie kein Zuhause mehr. Nimmt man ihnen ein Stück ihrer Natur, ihres Naturrechtes, dann sind sie verloren, weil sie nichts mehr haben. Ihre Ehe ist ihr Naturrecht. Nimmt man es ihnen, sind sie verloren. Ihre Heimat ist ihr Naturrecht. Nimmt man es ihnen, dann sind sie verloren. Ihre religiösen Überzeugungen sind ja ihr Recht, noch so ihr Recht. Nimmt man sie ihnen, dann sind sie verloren. Und nicht umsonst kämpfen manche Christen dogmatisch bis aufs Messer. Nicht, weil sie so viel Spaß am Kämpfen hätten, sondern nimmt man es ihnen, dann wären sie verloren. Nimmt man einem eine dogmatische Überzeugung, hat er keinen Grund mehr unter dem Boden. Stellt man einen Satz seines Vaters in Frage oder sogar des Großvaters, einen Satz, den er mitgenommen hat ins Leben, der letzten Endes seine Nahrung und sein Evangelium ist. Und erweist sich das Leben, dass dieser Satz falsch ist, auch wenn ihn Millionen nachsprechen, dann ist er verloren. In der Hoffnung, dass sie das unterscheiden lernen, habe ich bis jetzt so gesprochen. Es geht also erstens darum, herauszufinden, wo ich bin, mich bewege. In mir selbst zu Hause, ich habe vielleicht ganz an ihnen vorbeigeredet, in Frieden mit sich und der Familie und der Verwandtschaft, das könnte doch sein. Vielleicht sind sie einfach glücklich im Blick auf ihre Arbeit, die ihnen das Leben bedeutet, und durch die sie sich die Wohnung oder das Haus erworben haben, von dem sie ein halbes Leben lang geträumt haben. Vielleicht wissen sie längst, dass sie einen Körper haben, treiben Sport. Vielleicht kennen sie ihre Gefühle nur zu gut, sind sich durchaus dieser Kräfte bewusst oder haben es jedenfalls gelernt, damit umzugehen, sie zu akzeptieren. Was dann? Sie glücklicher, ich kann Ihnen nur sagen, geh aus deines Vaters Hause, deiner Verwandtschaft, deiner Freundschaft, in ein Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will zu dir stehen, spricht Gott. So geht es dann weiter in 1. Mose 12. Ich will zu dir stehen. Deine Feinde sollen meine Feinde sein. Deine Freunde sollen meine Freunde sein. So ein Gott will ich sein. Und mich sollst du erkennen. Das ist der Sinn. Wenn sie zu den Glücklichen gehören, die sich religiös, so rundherum gut fühlen, so wie jener Mann, der zu Jesus kam, strahlenden Auges und sagte, Herr, ich habe alles gehalten von Jugend auf. Gutes Gewissen. Und Jesus sagt, geh aus deines Vaters Hause. Sie kennen den Satz, er hieß, verkaufe alles, was du hast. Das stand nicht im Gesetz. Aber das war der entscheidende Punkt der Heimatlosigkeit seines Herzens. Da und um dieses Punktes willen würde er nie bei Gott zu Hause sein. Sein Herz hing an den Dingen. Werde ein geliebter Fremdling Gottes. Das war das Erste. Zweitens, es könnte sein, dass Sie entdecken, ich bin ein mir selbst entfremdeter Mensch. Auf Kriegsfuß mit Familie und Verwandtschaft. Manche Beziehungen hängen gerade noch an einem Faden. Entfremdet meinem Beruf. Ich tue es nur, weil ich es muss. Vielleicht auch entfremdet meiner Geschöpflichkeit, die mir Angst macht. Vielleicht das alles sogar verursacht durch religiöse Erziehung. Vielleicht. Vielleicht haben Sie eine Art Hassliebe zu Jesus, von dem Sie nicht loskommen. Einerseits suchen Sie ihn, andererseits fühlen Sie sich von ihm bedroht. Eine Hassliebe zur Bibel, vor allem zu Paulus. Einerseits ist es eine Autorität, andererseits fühlen Sie sich davon bedroht. Was tun? Ich möchte Ihnen drei Möglichkeiten nennen, unter vielen, die dann dazwischen liegen. Die erste wäre, Sie können bleiben, wo Sie sind und weiterhin die anderen beneiden. Jene, die sich aufmachen, um ihre Naturhaftigkeit zu suchen. Und die dann verurteilen für jedes bisschen Freiheit und Selbstfindung, das sie entdeckt haben. Das könnten Sie zum Beispiel. Und Sie könnten auch heimlich jene anderen Fremdlinge Gottes beneiden, die irgendwo für Sie rätselhaft ein Stück Heimatlosigkeit und Vertrautheit Gottes leben. Sie haben sie nicht, das wissen Sie genau. Aber Sie sehnen sich nach ihr. Aber Sie haben weder das eine, Ihre Naturhaftigkeit, noch das andere, die Heimat bei Gott. Sie sind ein bedauernswerter Mensch. Das würde also bedeuten, Sie bleiben, wo Sie sind. Die zweite Möglichkeit, die Sie haben, sich zu entscheiden für den Weg der Selbstfindung zurück zur Natur. Sie müssen dann mit einigem regressiven Verhalten rechnen, so nennt man das, bei sich selbst. Sie müssten rechnen, dass Ihnen mancherlei passiert, worüber Sie sich jetzt bei anderen so erhaben lustig machen. Menschen, die wieder irgendwo etwas an sich selbst entdecken und es fast kindlich leben und sie finden, na sowas, der ist doch schon so alt, das müsste er doch längst hinter sich haben. Sie können dann, wenn Sie diesen Weg einschlagen, nur hoffen, dass es ein paar Naturmenschen um Sie gibt, die Sie aushalten. Das meine ich allen Ernstes. Es ist gar nicht so einfach, wenn alle Welt regrediert. Es ist gar nicht so einfach, wenn man sich auf einmal vorfindet unter lauter Leuten, die sich nur noch selber finden wollen. Da kann man sehr einsam sein. Da kann man verzweifelt werden. Da kann man an Grenzen kommen, wenn man auf einmal merkt, da hält mich ja keiner mehr. Aber keiner mehr aus. Das könnte beängstigend sein. Es ist ein langer Weg, ein mühsamer Weg für dich und andere. Niemand weiß genau, wohin er führt. Und doch denke ich bei diesem Weg an das Wort Jesu, das uns in der Offenbarung überliefert ist. Wärst du doch heiß oder kalt? Aber bleib nicht, wo du bist. Dazwischen. Wenn du dich auf den Weg machst und sei es zurück zur Natur, dann hast du die Verheißung der Entscheidung. Es ist nicht der Weg, auf den Gott Abraham gerufen hat. Es ist ein Weg zurück zur Natur. Und doch geht mit dir eine Verheißung der Liebe des Vaters wie mit dem verlorenen Sohn, der ganz nah zurück zur Natur musste. In sich musste. Er musste ganz nah zurück zur Natur, wo alle anderen ihn verachten. So weit zur Natur. Aber das Erbe Gottes ging mit ihm und verließ ihn nicht. Warum auch immer, eines Tages fiel ihm was ein. Fiel ihm irgendetwas ein über sein Erbe. Es stimmte zwar nicht, was ihm einfiel. Bei meinem Vater bin ich gerade noch gut zum Tagelöhner. Das stimmte nicht, aber was ihm einfiel, war gut, obwohl es falsch war. Es gibt falsche Dinge, die gut sind, weil sie eine vorläufige Wahrheit sind, bevor ein Mensch die Wahrheit erlebt. Und die Wahrheit konnte er nicht erfahren, bis er sich auf den Weg gemacht hat und der Personhaftigkeit des Vaters begegnet hat. Dort hat sich seine Überzeugung verändert und nicht vorher. Sie hat sich verändert in der Umarmung Gottes. Und du kannst auch nach der anderen Richtung gehen, dich rufen lassen in der Gespaltenheit zwischen Natur und Evangelium, will ich es jetzt mal nennen, zwischen einer nicht mehr gefundenen, vorhandenen, ausreichenden Naturbeziehung deiner Person und jenem nicht gefundenen Heimatsein bei Gott. Du kannst dich mit dem entscheiden für den Ruf Gottes. Geh aus deines Vaters Hause. Und das würde bedeuten, Aufbruch aus beidem. Aufbruch aus der natürlichen, aus dem natürlichen Heimatgefühl und Aufbruch aus deiner religiösen Selbstentfremdung. Trauen, dass auf dem Weg, den Gott dich schickt, er sich dir offenbart, so dass du auch vertraut wirst mit deiner Naturhaftigkeit. Und er dich lehren wird, sie wiederzufinden. Und du bei jedem Stück, das du erlebst, eroberst, geschenkt bekommst, einer Naturbeziehung in dir selbst und bei anderen, merkst, das ist nicht meine Heimat. Aber etwas ist gestillt. Etwas ist gefunden. Etwas ist akzeptiert. Etwas ist versöhnt mit der Natur. Es gibt ein Wort Jesu, das diese Verheißung in sich schließt. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes. So wird euch solches alles zufallen, wonach euer Herz sich in den weltlichen Dingen und Naturhaftigkeiten sehnt und was ihr braucht. Denn ein Mensch braucht verzweifelt zum Leben eine Vertrautheit mit seiner eigenen Natur, eine Beziehung zu seinem Körper, seinen Gefühlen und zu allem, was dieses Leben ausmacht. Er braucht es. Und Gott weiß das. Denn er hat sie geschaffen, diese alte Schöpfung. Ich kann dir nicht sagen, was das für dich konkret bedeutet. Da kann ich und vertraue ich der Führung des Geistes Gottes in deinem Leben, wenn du dich rufen lässt von ihm und seinen Ruf in deinem Herzen hörst, spürst und akzeptierst. Nicht als einen Druck von schlechtem Gewissen, sondern einem Ruf auf den Weg der Verheißung der Heimat. Ich möchte zum Schluss sagen, dass es ein Weg der kleinen Schritte ist und nicht der großen Offenbarungen. Ich kann die Schritte nicht zählen, die Abraham gegangen ist aus Haran. Unzählige Schritte. Weniges ist berichtet von Erfahrungen, die einen starken Offenbarungscharakter hatten. Aber wenig und oft nichts ist berichtet von den 1000 kleinen Schritten. Und einen will ich dir noch sagen. Sieh, wenn dein religiöses, selbstentfremdetes Herz dich packt, dir im Gewissenszwang dich festhalten will, und du hörst den Ruf Gottes, dann steh auf und geh aus diesem Zwang. Wenn du in deiner religiösen Verhaftetheit einmal wieder so richtig wütend wirst über all die Menschen, die nicht religiös genug sind und nicht moralisch genug, nicht gut genug, nicht so genug, und die Macht deines Herzens sagt, dann sag ich nein, dann mache ich das nicht, dann höre, es könne die Versuchungsgeschichte sein, Jesu, in deinem Leben. Und dann weise den Geist hinaus aus deinem Herzen, den Geist dieser Welt. Und diene ihm mit ungeteiltem Herzen, soweit es in diesem Augenblick in sich selbst ganz werden kann. Und wenn er dir die Augen öffnet für die Zweifelhaftigkeit deiner Selbstgerechtigkeit, dann halte nicht fest deine Heimat der Selbstgerechtigkeit, in der du dich eingerichtet hast, sondern verlass sie. Du musst sie nicht beschimpfen, ihr nicht feindselig gegenüberstehen, aber verlasse sie um Gottes Willen, um ein geliebter Fremdling Gottes zu werden. Denn der Fremdling Gottes findet nicht nur nach Hause, er ist zu Hause. Und höre und staune, ein Zuhause Gottes in dieser Welt, nicht nur für dich allein. Amen. Da ist nichts zu bitten, Herr. Denn was ich bitten könnte, ist zutiefst in deiner Sehnsucht, deinem Willen, ist eine Wirklichkeit mitten unter uns. Und ich kann dir nur sagen, dass ich mich sehne nach ihrem Offenbarwerden in den kleinen täglichen Schritten meines Lebens und im Leben meiner Schwestern und Brüder und im Leben so mancher Menschen, die ich in mein Bewusstsein aufnehme. Die Sehnsucht, das Zuhausesein bei dir zu teilen, es zu erfahren, aus seiner Kraft zu leben. Ich danke dir von Herzen für alles, was du mich erfahren lässt. Ich danke dir für die Schmerzen und ich danke dir für die Freuden. Ich danke dir für das Leben, das ich spüre als dein Leben, die aufgegangene Heimat, die Vertrautheit mit dir und das Zuhausesein. Und du wirst das, was du in dieser Welt so begonnen, vollenden. In einem vergehenden Leben und in einer vergehenden Welt. So soll mein Herz ausgerichtet sein. Auf diese Heimat in der Vertrautheit mit dir. Auch um den Preis und wohl um den Preis des Fremdlings. Und es ist gut, geliebter Fremdling zu sein. Bei dir. Amen.